Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus!
Ja, heute werden wir in eine völlig entgegengesetzte Richtung gehen und zwar werden wir uns heute mal einer Romanze eines Liebesfilms annehmen, wo wir damals als heranwachsende junge Männer schon über Filme wie Bodyguard, Pretty Woman oder auch andere Filme dieses Genres immer gesagt haben, das wären Schnulzen, Weiberfilme, Frauenfilme und wir uns eigentlich immer dagegen gesträubt haben, diese dann anzuschauen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir werden ja alle älter, werden reifer, vernünftiger und sind uns auch unseres Daseins bewusst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Film ist einer meiner absoluten Favoriten, auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Deswegen gehen wir das heute auch an und wir sprechen heute über Stadt der Engel. Stadt der Engel ist ein Film von Brad Silberling aus dem Jahre 1998. Ist ein US-Remake zum deutschen Wim Wenders-Film Himmel über Berlin. Ich habe den Himmel über Berlin, diesen deutschen Beitrag, leider so noch nicht gesehen. Hast du den gesehen, Patrick?
Schon lange her. Ja, als Jugendlicher irgendwann mal kam er im Fernsehen. Ja, ich meine mich da was zu erinnern, aber sehr vage.
Dann bist du eigentlich mein Ansprechpartner in diesem Bezug. Inwiefern ist denn Stadt der Engel mit dem Himmel über Berlin zu vergleichen?
Gar nicht eigentlich. Die Grundstory, ja, ist das gleiche, aber es wird ganz anders erzählt, was im deutschen Film passiert, als jetzt im US-Remake.
Okay, gut. Brad Silberling ist unter anderem bekannt für Filme wie Casper, was haben wir noch vorhin rausgefiltert? Die fast vergessene Welt mit Will Ferrell war 2009 sein bis dato tatsächlich letzter Film. Und er hat leider Gottes danach auch nichts mehr rausgebracht.
Außer für Filmserien. Er hat sich dann wahrscheinlich einfach in die Filmserienwelt begeben.
Okay. Ich würde jetzt aber sagen, mit Stadt der Engel hat er eine, wenn nicht sogar seine tatsächlich beste Leistung abgeliefert.
Ja.
Als Hauptdarsteller konnte er Nicolas Cage engagieren oder auch vertraglich festlegen. Nicolas Cage ist mein Lieblingsschauspieler oder war es jedenfalls zur damaligen Zeit. Und wir kennen ihn aus Filmen wie The Rock, Con Air,
Spiel auf Zeit.
Und über unseren Podcast Face Off haben wir auch schon gesprochen. Dann hat er eine bis dato oder damals noch sehr attraktive und auch noch ansehnliche Schauspielerin wie Meg Ryan engagieren können. Wir kennen Meg Ryan aus Filmen wie die Tom Hanks-Filme Joe gegen den Vulkan, E-Mail für dich oder Harry und Sally war ja auch noch ein Beitrag. Und Meg Ryan war ja damals größtenteils für Liebesfilme, Romanzen.
Nicht nur, sondern sie hat ja auch dann Mut zur Wahrheit gemacht,
genau, zwei Jahre davor. War ja im Endeffekt dann eigentlich auch schon fast ein Justiz-Thriller, könnte man sagen.
Ja.
Genau, in weiteren Rollen haben wir einen Dennis Franz. Wir kennen ihn als Polizisten aus Stirb langsam Teil 2, der
den Strafzettel John McClane gibt.
Genau, und dann aber auch ein sehr uneinsichtiger Polizist ist.
Ja.
Dann haben wir Andrew Braugher. Wir kennen ihn aus der Serie Brooklyn 99, in der er den Polizei-Captain Raymond Holt sensationell und auch einzigartig verkörpert hat.
Aber auch aus Filmen wie Frequency.
Genau, Frequency war auch noch ein weiterer Film von ihm.
Mit Kurt Russell, Poseidon.
Sensationell. Also er ist auch schon leider seit, was haben wir gesagt, 2011 oder 2013 ist er verstorben.
23.
Ach, 23 schon. Und ja, ich finde, er hat seine Rollen auch immer sehr gut gebracht.
Wie die Faust aufs Auge.
Ja, und er hätte mit Sicherheit auch noch gute Filme bringen können. Jetzt aber zur Handlung von Stadt der Engel. Ich meine, wir könnten es ganz grob runterbrechen. Romanze, Liebesfilm. Und darauf möchte ich aber jetzt gar nicht so, das gar nicht so abwertend bringen, weil Stadt der Engel ist, finde ich, so viel mehr.
Vielschichtiger.
Ja, vielschichtiger. Und ich meine, schon ganz am Anfang haben wir eine Szene, wie ja eigentlich eine Romanze oder auch ein Liebesfilm eigentlich gar nicht anfängt.
Ja,
Ja, wir haben ein, wie soll ich sagen?
Junger Patient.
Genau, wir haben im Endeffekt den Tod eines kleinen oder eines jungen Mädchens zu betrauern oder erleben das hautnah mit. Ob es jetzt wirklich ein Kind hat sein müssen, das wage ich mal zu bezweifeln, weil der Tod an sich ist ja so oder so eine recht dramatische Szenerie. Und für einen Elternteil ist es, glaube ich, das Schlimmste, was es überhaupt erleben kann, wenn ein Kind stirbt. Und wir haben auf jeden Fall, Nicolas Cage sitzt an dem Bett des kleinen Mädchens wie ein unbeteiligter Beobachter. Und man stellt sich so die Frage, wieso sitzt er denn da und schaut eigentlich nur anteilnahmslos zu? Und das Mädchen wird dann eigentlich auch ins Krankenhaus gebracht, wo es dann stirbt. Und da wird dann eigentlich relativ schnell klar, dass Nicolas Cage den Engel Seth spielt, der als Begleiter der Seelen oder auch der Verstorbenen ins Jenseits fungiert. Und ich finde auch, er spielt das unglaublich einfühlsam. Und das ist eigentlich auch schon gleich zu Beginn des Films eine so ergreifende und eigentlich auch rührende Szene, wie er das Kind dann auch bei der Hand nimmt und wie sie in das Licht laufen. Und er sie dann auch fragt, was er dann eigentlich auch mit jedem seiner Menschen oder Seelen macht, was ihnen am besten auf der Erde gefallen hat. Als nächstes sitzt er dann mit seinem, ja, sag ich mal, Engelsfreund Cassiel, gespielt von Andre Broha, sitzen sie auf einem Werbeschild über einem Highway und berichten sich im Endeffekt so von ihrem, ich klammer es jetzt mal in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag, was so abgegangen ist und berichten über das Geschehene. Und wir bekommen dann auch so einen kleinen Einblick in den, auch ja, tatsächlich den Alltag der Engel, die überall in Los Angeles, ja, die Stadt der Engel, stehen und sich eigentlich auch um die Menschen kümmern. Ja, also sie beobachten uns.
Können unsere Gedanken.
Genau, sie können unsere Gedanken lesen und aber auch in ja, gewisser Form auch eingreifen.
Einfluss
und,
nehmen, ja.
Ja, und das haben sie auch sehr, sehr cool gemacht. Und was die direkt danach folgende Szene ist, die Engel treffen sich immer am Strand. Da kommen sie, glaube ich, zu Sonnenauf- und Untergang, kommen sie zusammen. Ja, erleben dieses Schauspiel, dieses Wechsels von Tag zu Nacht und umgekehrt und hören dabei aber, ja, ich will nicht sagen Harfenmusik, aber ganz ruhige Musik. Ich finde das super gut gemacht, weil während man dieses Dasein, diese Welt der Engel sieht, wo alles ruhig und gelassen ist, kommt im direkten Gegenzug dann auch gleich der Alltag der Menschen, der auf diesen Stau umschwingt, wo alles laut, chaotisch ist, total hektisch. Ja. Und ich finde, das steht in einem richtig guten Kontrast zueinander, dass eben die Welt der Engel was ganz Ruhiges ist, wo es auch keine Form von Stress oder ja, Trouble gibt. Und dann aber auch bei uns Menschen, der ganze Alltag im Endeffekt nur daraus besteht. Hektik, Chaos, Lautstärke ist viel zu laut. Und das, finde ich, haben sie sehr, sehr geil gemacht. Oder? Was sagst du?
Ja, gebe ich ja vollkommen recht.
Direkt bei diesem Stau lernen wir dann auch die Ärztin Maggie Rice, sehr gut gespielt von Meg Ryan, kennen oder auch sehr emotional auch gespielt. Sie ist eine Ärztin, die unglaublich professionell ist, große Fachkenntnis auch besitzt, alles sehr rational erklärt und auch mit medizinischem Fachwissen. Dieser Ärztin stirbt ein Patient unter den Fingern weg. Und das ist für sie eigentlich was ganz, ganz Schlimmes. Und sie macht dann am offenen Herzen eine Herzmassage, was ja eigentlich auch recht untypisch für eine Liebeskomödie oder Liebesfilm ist. Man sieht das Herz aber so an sich nicht. Ja, aber sie macht es halt einfach und schaut währenddessen auf einen Monitor. Und Seth, der Engel, holt diesen Patienten ab und steht unsichtbar. Ja, weil Engel sind ja für uns eigentlich alle unsichtbar, steht vor diesem Monitor und sie schaut ihm direkt in die Augen, zumindest hat es für ihn diesen Anschein und man sieht auch schon an seiner Reaktion, dass er das gar nicht kennt, dass Leute ihn wahrnehmen.
Ja.
Das ist dann eben der Moment, wo er dann beginnt, sich für diese Ärztin auch zu interessieren. Nachdem sie mit diesem Verlust dieses Patienten auch nicht klarkommt, versucht sie das dann alles auf in diesem Treppenhaus, auf der Treppe, weinend irgendwie zu verarbeiten. Ja, und das hört man dann eben auch in ihrer Gedankenwelt, weil Seth direkt da davor steht und sich das auch anhört, dass sie nicht versteht, was da abgelaufen ist. Und er empfindet tatsächlich was, wo er, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt so noch gar nicht miterlebt hat, Mitleid.
Ja.
Ja, da fängt er dann eben an, sich für sie zu interessieren und möchte ihr dann aber auch helfen, diesen Verlust oder auch diese Zweifel zu überwinden. Und wir erfahren ja dann auch von Cassiel, dem Engelsfreund von Nicolas Cage, dass nur, ich glaube, sterbende Kinder und Tiere die Engel wahrnehmen oder auch sehen können. Und das erfahren wir alles so über Geschichten, die sie sich gegenseitig erzählen. Und er erwähnt ja eben auch, dass er in einem Restaurant war, wo eine blinde Frau ihn gebeten hat, ihr das Salz zu reichen, obwohl er gar nicht sichtbar war. Ja, und das finde ich also auch was ganz Cooles, dass man da auch schon Erklärungsversuche reinbringt, wieso man Engel sehen kann, spüren kann, wie auch immer. Und ich denke mal, wir haben das ja alle irgendwo so um uns rum, dass man sagen, hey, irgendwo, ich fühle mich hier wohl oder nicht so wohl. Und ich denke, das hat auch mit solchen Präsenzen zu tun. Es muss ja nicht immer unbedingt ein Horrorfilm sein, wo man dann sagt, oh, wir haben jetzt hier eine todbringende, unheimliche, ja, irgendeine Präsenz, die uns dann negativ beeinflusst, sondern ich finde diese Vorstellung von so positiven Energien, finde ich sogar noch wesentlich angenehmer. Ja, und den tatsächlich allerersten persönlichen Kontakt zwischen Seth und Maggie haben wir dann tatsächlich auch im Krankenhaus, wo sie sich dann eben über Leben und Tod unterhalten. Ja, und da gibt es ja eben auch diesen Dialog eben, Menschen sterben und Maggie sagt dann eben, ja, aber nicht auf meinem Tisch. Und dann meint eben Seth, ja, Menschen sterben, wenn ihre Körper versagen. Und sie meint dann eben, ja, aber ich bin ja dafür da, dass es nicht passiert. Und ich finde, das ist auch ein wirklich guter Moment, wo man dann eben auch so diese Zerbrechlichkeit der Menschen und aber auch wirklich den Unterschied zwischen Leben und Tod ganz gut vor Augen geführt bekommt. Weil sie ja eben auch wieder den Tod ihres Patienten aufwirft und er sagt ihr ja natürlich, ja, er lebt, aber nur nicht so, wie sie das wahrscheinlich kennen. Dass es eben Dinge gibt, die wahr sind, ob man daran glaubt oder nicht. Und ich finde, das ist auch wirklich so ein bisschen spirituell auch angehaucht. Und im weiteren Verlauf des Films legt er ihr, was man ja so nicht sieht, sondern sie hat ein Buch von Ernest Hemingway auf dem Nachttisch liegen und sie kann sich nicht erklären, wo dieses Buch herkommt. Was macht sie? Sie geht in die Bücherei und möchte erfahren, wer das Buch zuletzt ausgeliehen hat. Und da erfahren wir, dass Seth bzw. auch die Engel sich unglaublich viel in Büchereien herumtreiben, weil sie den Menschen unglaublich gerne beim Lesen zuhören.
Ja.
Und ich meine, wir kennen es ja alle als Kinder. Ich habe es damals geliebt, wenn man mir vorgelesen hat. Und ich denke, dass die das da eben auch genauso sehen und da aber auch viel über die Emotionen und Gefühle von Menschen zusätzlich noch
erfahren.
Genau, und in dieser Bücherei zeigt er sich ihr also zum zweiten Mal. Und da bei diesem Dialog finden wir auch raus, dass sie inzwischen an ihrer Qualifikation als Ärztin unglaublich stark zweifelt. Und er bekräftigt sie aber, indem er sagt, er fühlt, dass sie eine gute Ärztin ist und ja, sie glaubt ihm in dem Moment halt nicht und er macht einen ganz einfachen Test mit ihr, indem er ihr sagt, ja, sie soll die Augen schließen und das war dann so der Moment, wo jeder von uns schon gedacht hat, so ja, jetzt kommt dieser erste Kuss, ja, bliblablub. Aber er nimmt im Endeffekt bloß ihre Hand, berührt sie mit seiner Fingerspitze und fährt in ihrer Handfläche umher und fragt sie, was er denn macht und sie sagt mit geschlossenen Augen, ja, du berührst mich und er fragt sie, woher sie das denn weiß. Und sie sagt, ja, weil ich es fühle. Ja, und ich finde, das ist auch sehr, sehr gut wieder dargestellt, dass sie versucht, alles mit ihrem menschlichen Fachwissen, dieser Rationalität, alles zu erklären.
Zu erläutern, ja.
Und er zeigt, dass es mehr gibt als wirkliche Beweise, sondern dass man sehr, sehr viel mit Gefühlen und Emotionen erklären kann. Und das macht sich eben auch in dieser Szene bemerkbar, wo sie im Krankenhaus sind und sie lässt ihn diesen Tropfen Blut anschauen, wo er dann wissen möchte, warum die Menschen denn weinen. Und sie versucht das natürlich wieder auf medizinischer Basis zu erklären und er macht das aber wirklich wieder auf einer unglaublich geilen spirituellen Ebene, dass er einfach sagt, dass er das wahrscheinlich so versteht, dass die Emotionen viel zu stark sind oder zu groß sind und der Körper diese Emotionen nicht halten kann.
Einen Lauf dann sozusagen lässt, genau.
Um diese Emotionen loszulassen, der Körper dann weint. Ja, aber auch ein zweiter Mensch wird für Seth äußerst wichtig oder auch, sagen wir mal, interessant. Und zwar handelt es sich um einen weiteren Patienten von Maggie, um Nathaniel Messenger, wird auch unglaublich überzeugend gespielt von Dennis Franz. Der soll von Maggie operiert werden Er sagt dann, also dieser Patient sagt dann, ich kann dich nicht sehen, aber ich weiß, dass du da bist. Und da wird Seth dann unglaublich neugierig. Ja, und er zeigt sich ihm dann auch. Und es stellt sich raus, dass dieser Patient ein ehemaliger Himmelsbewohner, also auch ein ehemaliger Engel ist. Und der erzählt Seth also ins kleinste Detail, wie man vom Engel zum Mensch wird. Ja, also Seth hat in diesem Nathaniel Messenger eine Art Mentor gefunden, der ihm alles erklärt, wie das funktioniert und ja, warum er damals den, sag ich mal, Sprung vom Engel zum Mensch gemacht hat. Und zwar eben aus ähnlichen Gründen, weil er sich nämlich auch in eine Frau verliebt hat und mit dieser zusammen sein wollte. Als kleine Wiedersehensfeier zu Hause, weil er diese OP auch ganz gut überstanden hat, hat er eben seine Ärztin und Seth eingeladen. Auf dieser Party wird dann von Seth ein Foto gemacht, auf dem eigentlich nur das kleine Mädchen, also die Enkelin von dem Patienten zu sehen ist. Und an seiner Statt ist nur ein ganz greller Lichtschein. Ja, und da wird Maggie also zum ersten Mal richtig misstrauisch und kann diese Situation eigentlich so an sich gar nicht groß verstehen.
Deuten, ja.
Das spitzt sich dann also auch zu, indem sie dann bei ihr zu Hause, ja, sie versucht da so ein bisschen Informationen aus ihm rauszukitzeln, was er denn früher gemacht hat, wo er herkommt. Er schneidet einen Salat und schneidet sich dabei in den Finger und du siehst, wie das Messer also durch diesen Daumen dann auch durchgeht und er zieht weder aus Schmerz noch aus Schock oder sonst irgendwas, zieht er zurück, sondern zieht das Messer einfach nur durch den Daumen durch und er ist eigentlich unversehrt. Sie schneidet ihm tatsächlich dann auch in die Hand und sagt eben auch, sie kann das nicht verstehen, wie er das eigentlich
wegsteckt.
Ob jetzt als Mann oder als ja sonst irgendwas. Und er sagt ihr, ja, nicht als Mensch hat er das so gefühlt. Ne? Und er erklärt ihr dann eben im Groben und Ganzen, was er eigentlich auch ist. Und sie schmeißt ihn daraufhin raus. Ne? Weil sie einfach sagt, sie kann diese ganze Situation echt nicht überreißen und verstehen. Und ich meine, ist ja auch klar, also ich würde wahrscheinlich auch ähnlich reagieren, wenn sich mir plötzlich jemand auftut und sagt, er ist ein Engel oder ein höheres Wesen. Und während dieser kleinen Trennungspause macht der tatsächliche Freund von Maggie ihr einen Heiratsantrag und sie geht in die Bücherei, um Seth eben zu erzählen und sich für immer von ihm zu verabschieden, weil sie möchte halt tatsächlich auch jemanden haben, der mit ihr das alles teilt, also diese Gefühle, der spürt, wenn sie ihn berührt. Da kommt dann Seth eigentlich in diesen tatsächlichen Zugzwang, ja, dass er eben sagt, entweder kommt er jetzt ins Handeln oder verliert die Liebe seines Lebens, könnte man eigentlich so sagen, für immer. In der Zwischenzeit hat aber Nathaniel Messenger Maggie aufgeklärt, was Sache ist, dass Seth ein Engel ist, der eben nur dann ein Mensch werden kann, wenn er diesen Sprung, egal ob jetzt genau wagt, ob jetzt von einem Hochhaus oder einer Brücke oder weiß der Teufel auch noch immer, aber es ist halt einfach so, im Film wird das so dargestellt, dass Engel zum Mensch werden können, wenn sie diesen freien Willen, den sie auch haben, nutzen und sich dazu entschließen, diesen Sprung zu machen. Ja, und infolgedessen macht er tatsächlich von seinem freien Willen Gebrauch, entschließt sich, sich von diesem Wolkenkratzer zu stürzen. Und in diesem Zuge möchte ich auch gleich alle darauf hinweisen, bitte nicht nachmachen. Und als er dann erwacht, ist er tatsächlich ein Mensch. Also man sieht das auch gleich, er blutet, er hat Schmerzen. Das fühlt er selber auch und das, mit dieser Gefühlslage kann er erst mal gar nichts anfangen, weil er hat sowas ja wie
noch nie gefühlt.
Wie Schmerz, Müdigkeit hatte er noch nie. Ja, ja. Und das zeigt sich auch ganz gut, dass die Leute, diese Bauarbeiter, die ja dann auf dieser Baustelle um ihn rumstehen, dass die ihn auch schon
unglaubwürdig.
Wie einen Irren dann behandeln, wie ein Junkie. Ja, welche Farben haben die Drogen, die du nimmst und die ja da überhaupt nicht für zugänglich sind für sowas Übernatürliches. Ja, und das sagt ja natürlich auch Nathaniel Messenger, sagt es ja auch zu Maggie, oder nein, zu ihm selber, dass die Menschen schon lange nicht mehr an Engel glauben.
Ja.
Ich meine, klar, wir sind ja alle irgendwo aufgeklärt, rational. Das war im Mittelalter, war das noch was ganz was anderes, wo man an sowas glauben konnte. Aber ganz ehrlich, also ich sehe es auch nicht wirklich verwerflich, wenn jemand noch an Engel oder sowas glaubt. Also im Gegenteil, ich finde es sogar gerade in der heutigen Zeit noch was Bemerkenswertes, wenn man sich sowas noch irgendwo an sowas festhalten kann. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt ein Mensch und er lernt auch da das Erste, was er kennenlernt, ist so die Heimtücke und auch diese Niedertracht der Menschen. Er geht eben an dieses Auto ran, wird überfallen, man klaut ihm die Schuhe und ja, ich finde, das haben die auch super cool dargestellt in dem Film, dass bevor er gesprungen ist, überall scheint die Sonne.
Heile Welt.
Genau, heile Welt. Die Stadt Los Angeles wird, egal wo du bist,
rausgeputzt gezeigt.
Genau, wie du sagst, sehr rausgeputzt gezeigt, wird von ihrer allerschönsten und besten Seite gezeigt. Und ich war vor ein paar Jahren selber in Los Angeles. Klar ist es was anderes jetzt als 1998, aber Los Angeles ist unglaublich dreckig. Und
die Großstadt.
Ist eine Metropole, eine Weltstadt, ja, aber trotzdem, es ist unglaublich dreckig. Du musst über Obdachlose steigen und ja, du hast auf jeden Fall alles andere als eine schöne Stadt vor dir. Und da muss man sagen, haben sie gute Arbeit geleistet. Sie haben wirklich die Stadt unglaublich schön und wunderschön teilweise auch in Szene gesetzt. Und nachdem er gesprungen ist, du hast sofort Regen. Es ist alles dreckig, schmutzig und an der Stelle, wo er dann eben auch überfallen wird und die Schuhe gestohlen bekommt, hast du überall Aufschrift von Live-Nudes und Nackten. Das zeigt also auch, wie so dieser Wandel und auch die Welt der Menschen eigentlich auch zu sehen ist. Ja, dass er jetzt sich eigentlich in einer komplett anderen...
In der heilen Welt ist.
Ja, dass er eigentlich da also nicht mehr in dieser heilen Welt ist. Ja. In einer neuen Existenz. Und das, finde ich, haben die unglaublich gut auch dargestellt. Er taucht dann bei ihr auf und ja, es scheint eben alles perfekt zu sein. Also die beiden malen sich ihre Zukunft aus als Mann und Frau und da geschieht dann eigentlich so die größte Tragödie, nämlich sie verunglückt, stirbt noch an der Unfallstelle und ich glaube, das ist somit die ergreifendste oder auch traurigste Szene im ganzen Film, wenn er sich eigentlich von seiner großen Liebe, für die er seine Existenz als Engel aufgegeben hat, verabschieden muss.
Ja.
Also da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist auch der Moment, wo sich wirklich zeigt, wer ist ein Mensch, wer hat eine Seele oder ein Herz und wer ist einfach nur ein kaltes Schwein.
Ich habe da nicht wirklich geweint, ja.
Herzloses Schwein. Nee, also.
Nein, aber.
Ist okay. Nein, es muss ja auch nicht jeder immer losheulen.
Also, ja, es ist bewegend, tief bewegend, aber dass ich jetzt weinen müsste dafür.
Da gebe ich es ganz ehrlich zu. Also, das ist ein Film, auch das ist eine Szene.
Also ich schäme mich nicht zu weinen, darum geht es gar nicht. Aber da gibt es ergreifende Szenen, wo ich sage, so, ja.
Ja, deswegen sage ich, mag ja sein, es darf auch jeder gerne lachen, weinen, natürlich. Sich fürchten vor den Szenen, wo er das auch das Bedürfnis hat.
Natürlich.
Aber ich gebe es auch ganz ehrlich zu, das ist tatsächlich eine Szenerie, da brechen bei mir alle Dämme. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch The Green Mile mit dem Tom Hanks.
Ja.
Wenn sie John Coffey dann auch hinrichten und er sich im Endeffekt verabschiedet.
Ich bin müde, Boss.
Da brechen alle Dämme. Also wenn...
Da habe ich geweint
wie ein Schlosshund. Da heul ich los wie ein Schlosshund.
Immer noch.
Ja, immer und immer wieder. Also wie schon gesagt, das ist so eine ergreifende Szene und ja, das haut einen wirklich um. Ja, dann nach dieser Beerdigung haben wir dann auch Seth, der dann alleine seinen Alltag zu bestreiten hat. Man sieht ihn dann an diesem Markt, wo er auch mit ihr dann auch eingekauft hat. Er sitzt alleine dann zu Hause und trauert. Und auch er sagt dann diesen Satz, ich kann dich nicht sehen, aber ich weiß, dass du da bist, woraufhin dann auch sein Freund Cassiel erscheint. Seth möchte antworten, er möchte wissen, war ihre Zeit abgelaufen oder sollte er bestraft werden von Gott, weil er seine Existenz als Engel aufgegeben hat. Ja, Cassiel kann ihm eigentlich so keine Antwort drauf geben, weil er eben auch sagt, ja, so ist das Leben halt. Ja, die Menschen sterben und irgendwann wird auch er sterben. Er fragt ihn aber auch, hättest du das gemacht, wenn du gewusst hättest,
wie es ausgeht,
ja, wie das auch dann so passiert. Ja, in gewisser Form könnte man sagen, es ist halt auch wieder kitschig, ja, aber auf der anderen Seite ist es unglaublich schön, wie er es dann eben auch sagt, ja, lieber nur einmal den Duft ihres Haares riechen, nur ein Kuss als eine ganze Ewigkeit ohne das. Und ich sage ja, wenn man es ganz grob betrachtet, dann muss man sagen, ist es halt eine Schnulze vom Allerfeinsten. Ja, also ganz, ganz dick aufgetragen. Ja. Und ich meine, wir sind ja alle schon mal bis über beide Ohren verliebt gewesen und das gehört einfach dazu, dieses Kitschige. Ja, und dafür ist die Liebe ja auch da. Du darfst ja kitschig sein, du darfst ja schnulzig sein. Und ich kenne keinen, der nicht mehr tut, als eigentlich nötig ist, um the person of interest zu begeistern und für sich einzunehmen. Ne? Ja. Und ich meine, Patrick, du hast geheiratet, ich habe geheiratet und ja. Natürlich auch
Aus Liebe.
Aus Liebe, ja, aber auch da haben wir Dinge getan, die ja normal denkender Mensch so an sich ja gar nicht macht.
Rationale einfach nicht denken würden.
Wir sind ja grundsätzlich auch so, also jeder Mensch, anstatt dass man eine Rose schenkt, kommt mit einem
Strauß.
Mit einem ganzen Strauß an, ja, oder dekoriert ein ganzes Zimmer mit Rosen oder. Ja, also man gibt ja da immer mehr, als eigentlich nötig ist. Obwohl es manchmal vielleicht auch nur wirklich eine einzige Rose tun würde oder auch nur eine Aufmerksamkeit. Und ich finde, das haben Meg Ryan und ganz speziell auch Nicolas Cage unglaublich geil gespielt. Also jedes Mal, auch bestes Beispiel, diese Szene, wo sie eben den Geschmack dieser Birne erklären muss, so wie es Hemingway eigentlich auch beschreiben würde in seinem Buch, wie er sie anhimmelt und dieser Blick, wie er, egal was um die beiden herum passiert, seine ganze Aufmerksamkeit gehört nur ihr. Das haben die super geil auch gemacht und 1998 war tatsächlich Meg Ryan und Nicolas Cage, sollte man nicht meinen, aber das Traumpaar schlechthin, weil die beiden mit diesem Film den Begriff der Romanze oder des Liebesfilms
neu definiert haben.
Ganz genau. Und da kann ich das eigentlich auch nur so unterschreiben. Und ich habe ja, wer es noch nicht weiß, auf Instagram habe ich eine Rich's Filmtipps 2022 und auf Facebook zu finden unter Rich's Filmtipps. Alles auch nochmal in Schriftform. Ja, wobei Stadt der Engel wurde bei mir jetzt momentan leider Gottes nur auf Facebook veröffentlicht. Kann jeder gerne nochmal nachlesen. Lasst ein Like da. Würde mich freuen. Auf jeden Fall endet der Film dann so, dass Seth zum Strand geht, dort, wo sich eigentlich alle Engel dann auch nochmal treffen. Er stürzt sich in die Fluten, so wie er es auch mit dem Patienten von Maggie, Nathaniel, getan hat. Und man sieht, wie er diese Situation genießt, wie er auch das Leben, dieses Gefühl vom Wasser auch genießt und er schöpft da also auch neue Hoffnung. Man sieht, wie sich auch Cassiel für ihn freut, dass er nicht mehr trauert, dass er jetzt doch neuen Lebensmut gefunden hat. Ja, nach diesem Film, also so traurig er auch endet, aber nach diesem Film fühlt man sich einfach besser.
Stimmt, ja.
Und ja, das bringt uns jetzt eigentlich schon fast zum Fazit. Jetzt, Patrick, ich schwätze hier schon seit einer geraumen Zeit. Wie hast du den Film wahrgenommen?
Wie du schon gesagt hast, er ist echt eine Bereicherung der Filmwelt. Er rührt einen zu Tränen und gibt nach dem Schauen ein besseres Gefühl.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Obwohl er eigentlich sehr traurig ist, so muss man es eher sagen. Er hinterlässt, würde ich sagen, Wehmut ist ein falscher Ausdruck dazu, aber man schöpft Hoffnung aus diesem Film, dass doch noch was Besseres sein kann.
Ich glaube, das ist das, was
der Film erzählen möchte.
Ja, Hoffnung. Also ich glaube, das ist das Wort, worauf ich auch eigentlich dann hinaus wollte, Hoffnung. Weil, ganz ehrlich, also die Vorstellung, dass um uns herum tatsächlich solche Wesen oder Geschöpfe sein könnten, die sich mit Sorgen und auch ja, freuen und trauern, uns beistehen, das ist eine gute Vorstellung. Also ich glaube, da gibt es wesentlich Schlimmeres. Also ich schöpfe da teilweise wirklich große Hoffnung draus und das lässt mich Sachen, die vielleicht weniger toll gerade sind, ganz anders ertragen.
Herangehen, ja.
Ja, Patrick, und jetzt stell dir doch nur mal vor, du bist, egal wo du dich gerade aufhältst, bist du nicht alleine. Du hast da jemanden um oder etwas um dich rum, wo sich mit dir freut, wenn du erfolgreich bist, wenn du was Tolles machst, wenn du dich selber freust. Nur, dass dieser jemand nicht sichtbar ist. Ja, dass das dein eigener Engel oder auch Schutzengel sein kann. In meiner Vorstellung ist es was extrem Schönes.
Gibt halt.
Ja, du sagst es, gibt Halt. Und ich denke auch, dass der Sprung von Nicolas Cage in dem Film ist auch sowas Ähnliches oder bildlich wie sowas wie Selbstaufgabe.
Aufopferung.
Aufopferung, ja. Aber er macht ja diesen Sprung und gibt die Existenz als Engel auf, um eben der Liebe seines Lebens nahe zu sein und auch dieses zukünftige Leben mit ihr dann auch zu verbringen. Und ich glaube, das hat ja von uns auch jeder gemacht. Unsere Existenz als Single, als Einzelperson aufzugeben. Ja, du wagst den Sprung in die Ehe, um dann dieses Leben mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu beschreiten. Und ich denke, das ist auch ein ganz cooler bildlicher Aspekt, der da angegangen wird.
Ja.
Wie sind wir aufgewachsen mit der Vorstellung an Engel. Ich kenne das halt noch so aus Geschichten und wie wir es, glaube ich, auch im Religionsunterricht kennengelernt haben, dass Engel im Himmel auf den Wolken leben, dass sie weiße Gewänder tragen, ähnlich so wie ein Nachthemd oder ein Schlafhemd. Ja, es sind eigentlich weiße Personen mit Flügeln, blond. Ja, die einen haben riesige Flügel, die anderen aber auch kleine, die überhaupt nicht zu ihren Proportionen passen. Dann gibt es die Engel, die aussehen wie Kleinkinder, meist ohne Flügel, aber dennoch immer wieder mit Darstellungen auftreten, wo sie dann wie so ein Lendenschurz bekleidet sind oder mit einem Tuch oder einer Decke. Aber bei dem Film ist es genau das krasse Gegenkonstrukt. Ja, wir haben größtenteils erwachsene Männer und Frauen, egal jeglicher Hautfarbe oder Nationalität. Ja, sie leben nicht im Himmel, sondern mitten unter uns in Los Angeles oder auch in jeder anderen Stadt, denke ich jetzt mal, und nehmen direkten Einfluss auf uns durch Berührungen etc. Ja. Und was auch ganz geil dargestellt ist, sie tragen durch die Bank weg schwarz. Und das kennen wir ja eigentlich aus der Filmwelt, dass nur die Bösen in schwarz auftreten, egal ob die jetzt mit einem schwarzen Auto kommen oder auf einem schwarzen Pferd dahergeritten kommen. Auf jeden Fall haben sie immer schwarze Klamotten an. Das ist in dem Film aber ganz, ganz entgegengesetzt auch dargestellt. Ja, und ich habe mir also auch zu dem Film einiges an Notizen gemacht. Also ich habe da seitenweise vollgeschrieben, aber ich wusste jetzt auch nicht, was soll ich jetzt dafür hernehmen, welche Szene, welchen Dialog, weil im Endeffekt ist jede Szene und jeder Dialog mit so viel Aussagekraft vollgepackt. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Und deswegen ist der Film, denke ich mal, auch aus meiner Sicht raus, auch so ein unglaublich runder und auch unglaublich guter Film, weil er halt einfach, ja, eigentlich in allem, was er zeigt, so unglaublich schön auch ist.
Ja.
Wir haben auch Nicolas Cage zum allerersten Mal, mit ausnahmsweise mal einer anderen Synchronstimme, während Martin Kessler sonst immer Nicolas Cage synchronisiert, war es dieses Mal Thorsten Sense, der im Normalfall Val Kilmer auch synchronisiert. Ich finde es aber für diesen Film unglaublich passend, weil er auch eine sehr beruhigende Stimme hat. Und das passt gerade in Bezug auf Nicolas Cage als Engel unglaublich gut.
Tut dem Film echt gut.
Es tut dem Film gut, es bringt auch eine komplett andere Stimmung. Also ich wüsste jetzt nicht, wie der Film wirken würde, wenn jetzt Martin Kessler Nicolas Cage synchronisiert hätte. Ich weiß nicht, ob es einfach nur diese darstellerische Leistung ist, die so hervorzuheben ist, oder ob der ganze Film tatsächlich mit der Synchronisation auf Deutsch steht oder fällt. Und das bringt uns eigentlich schon fast abschließend zum Soundtrack des Films.
Wir runden den ganzen Film ab.
Ja, und ich finde, man hat mit den Interpreten hat man auch unglaublich gut ausgesucht.
Ja.
Gerade bei so einem Film, da tatsächlich steht oder fällt der Film. Erfolg des Films. Ja. Wenn du den falschen Soundtrack auswählst, dann hast du natürlich auch Emotionen, die nicht rüberkommen. Und gerade da ist es extremst wichtig, den richtigen Punkt auch zu erwischen. Ja, also wir haben da unter anderem Peter Gabriel, U2, Alanis Morissette.
Die hat dafür sogar zwei Grammys bekommen.
Ja.
Eric Clapton.
Ja, deswegen. Selbst Jimi Hendrix ist mit da dabei.
Frank Sinatra. Deine Lieblingsband Goo Goo Dolls.
Genau, die Goo Goo Dolls, die habe ich damals in UK 2013 und dann nochmal 2018 in Wien live gesehen. Und es ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis gewesen, wie jetzt zum Beispiel auch der Film. Und abschließend dazu möchte ich eigentlich sagen, dass gerade Stadt der Engel sollte jetzt weniger als Schnulze anerkannt werden.
Als reiner Liebesfilm würde ich jetzt eher behaupten. Nicht als Schnulze, sondern als reiner Liebesfilm, sondern ein Film mit tieferen Beweggründen, die dich einfach zum Nachdenken anregen soll.
Du sagst es, zum Nachdenken anregen. Ich finde, es ist wie so eine kleine, aber feine Gebrauchsanweisung.
Fürs Leben.
Fürs Leben, für die Liebenden unter euch. Es wäre schön, wenn es mehr solche Filme geben würde, die einfach Hoffnung und Zuversicht vermitteln.
Ja.
Mit einer wirklich, ja, ob es jetzt eine tiefgründige Geschichte ist oder nicht.
Muss es gar nicht sein, aber halt die Aussage muss halt stimmen.
Ganz genau, die Aussage muss stimmen und das ist das Wichtigste. Und ich würde mich freuen, wenn es mehr solche Filme gäbe. Das sehen wir dann also auch in der nächsten Folge von Die Movie Buddies. Ich bin gespannt, was wir dran bringen. Vielleicht werden wir auch das nächste Mal wieder das Handy zur Hand nehmen. Oder wir klären das für uns selber ab, was wir euch das nächste Mal präsentieren. Wird auf jeden Fall wieder interessant. Lasst euch überraschen.
Bis dahin. Danke fürs Zuhören.
Auch wenn hauptsächlich ich geschwätzt habe. Nächstes Mal kriegt auch ihr wieder ein bisschen mehr, Patrick. Und bis dahin. Ciao.